Heute geht es im Glücksheldin-Podcast darum, wann es Sinn macht, das eigene innere Kind zu heilen und wann man das innere Kind auch mal in Ruhe lassen sollte. Herzlich willkommen im Glücksheldin-Podcast. So schön, dass du da bist. Wir sind Kathi und Olivia und wir sind beide Stressbewältigungs- und Resilienztrainerinnen, die dir helfen können, die Mama zu werden, die du sein möchtest. Und ich freue mich riesig, dass wir heute im Glücksheldin-Podcast ein ganz wichtiges Thema besprechen. Innere Kindheilung. Wann macht das Sinn und wann nicht? Und dazu haben wir eine ganz besondere Frau eingeladen, die Wissenschaft, Therapie und echte Lebensfreude miteinander verbindet. Und zwar spreche ich von Dr. Gitta Jakob. Gitta ist promovierte Psychologin, Verhaltenstherapeutin, Multiautorin von sehr vielen Büchern und Wegbereiterin für wirksame Online-Therapieprogramme aus dem Wunsch raus, seelische Gesundheit für alle Menschen zugänglich zu machen. Und ich habe Gitta einige Fragen gefragt und sie beantwortet mir, was innere Kindheilung eigentlich bedeutet, wann es wirklich Sinn macht und wann die Arbeit eher hinderlich ist, wie man entscheiden kann, ob therapeutische Unterstützung angesagt ist oder nicht, warum sich so viele Mütter überfordert und fremdbestimmt fühlen und wie wir es schaffen, in eine Gestalterrolle zu kommen und mit welchem Lieblingstool von Gitta wir das schaffen können. Ich habe ja neulich erst ihr neuestes Buch »Leben geht nur vorwärts«, »Wann es Zeit ist, das innere Kind in Ruhe zu lassen und durchzustarten« gelesen. Und das Buch hat mich deswegen so angesprochen, weil es so sehr positiv und praxisnah vermittelt, wie man selbst zum Gestalter, zur Gestalterin des eigenen Lebens wird. Und es hat einfach so viele Ähnlichkeiten mit unserem Glücksheldin-Programm, dass ich Gitta einladen musste. Wenn du Lust hast, dann kannst du mit Kathi und mir jetzt wieder auf die Reise gehen. Wir starten ein Glücksheldin-Programm am 16. Mai und du kannst dich noch bis einen Tag vorher, also 15. Mai, 22 Uhr, dafür anmelden. Ziel ist, die Resilienz zu stärken, Stressbewältigung auf 3 Ebenen zu lernen und sich nicht mehr von den kleinen und großen Krisen des Lebens als Mama aus der Bahn werfen zu lassen. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit diesem so spannenden Interview.
Ja, liebe Gitta, ich freue mich so, dass du heute im Glücksheldin-Podcast bist. Vielen Dank, dass du da bist heute.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
Ich habe ja dein Buch geschrieben, wollte ich schon sagen. Ich habe dein Buch gelesen. Leben geht nur vorwärts. Wann es Zeit ist, das innere Kind auch mal in Ruhe zu lassen und durchzustarten. Und ich war so inspiriert, weil es auch so viele Ähnlichkeiten mit dem hat, was wir bei Glücksheldin machen. Und trotzdem habe ich auch gedacht, boah, provokanter Titel. Wie bist du denn draufgekommen, so ein Buch zu schreiben?
Ja, ich habe mich ja, ich beschäftige mich jetzt schon seit 25 Jahren oder so mit Psychotherapie und habe auch in dem Bereich viel geschrieben und viel Aus- und Weiterbildung gemacht und auch viel in diesem, ich sag mal, ganzen Bereich innere Kindarbeit, Schematherapie, Arbeit mit dem inneren Kritiker und so weiter, viel mitentwickelt und veröffentlicht und gelehrt und so weiter. Und beobachte da eine spannende Entwicklung. Einerseits freue ich mich natürlich, dass so diese Themen, die ich auch vor 20 Jahren oder so schon irgendwie anfing, wichtig zu finden, dass sie sich gesellschaftlich verbreiten und wichtig gefunden werden. Und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, teilweise nimmt es Überhand. Teilweise nimmt es Überhand so eine Haltung von, ich muss nach mir gucken, ich muss mein inneres Kind pflegen, ich muss Selfcare betreiben. Und mir geht es schlecht und ich brauche jetzt dafür Unterstützung und Support. Und was das Problem ist an der Stelle, wo ich den Eindruck habe, es nimmt Überhand, ist, dass es dazu führen kann, dieser ganze Trend, sich mit innerem Kind und inneren Kritiker und so weiter auseinanderzusetzen, dass man in seinem Fokus zu stark hängen bleibt an dem Leid, an den negativen Gefühlen, an den Problemen und Schwierigkeiten und so ein bisschen fast vergisst, dass das Ziel von dieser ganzen Arbeit ja immer sein muss, mit den Herausforderungen, die das Leben einem stellt, sozusagen gut umzugehen. Und ich habe immer wieder Patientinnen auch erlebt, wo es dann irgendwann mal auch wichtig war zu sagen, so, was heißt es jetzt und wie wird es jetzt umgesetzt? Und jetzt zu sagen, mein inneres Kind ist immer noch traurig, okay, wir haben jetzt viel dafür getan, dass es nicht so traurig ist, wenn es jetzt trotzdem noch traurig ist, dann lass uns mal die Perspektive wechseln und gucken, nach vorne gucken so. Und ja, aus einer manchmal auch gewissen Genervtheit mit diesen Erfahrungen ist dann
Ja,
dieser
weil es
Titel auch entstanden.
ja ist vielleicht auch so ein bisschen die Anspielung mit dem Wort vorwärts, oder? Weil es so rückwärts gewandt ist.
Genau. Es ist rückwärts gerichtet, es ist nach innen gerichtet, es ist sehr auf die eigene Befindlichkeit und das eigene Gefühlsleben gerichtet. Und das hat halt auch, sag mal, so eine Dynamik, dass je mehr ich mich mit negativen Gefühlen beschäftige, umso mehr werde ich sie erleben. Das ist einfach ganz normal bei negativen Gefühlen. Und deswegen ist es super wichtig, das zu begrenzen.
Ja. Was bedeutet denn innere Kindheilung überhaupt? Wollen wir da kurz mal drauf eingehen? Und wann
Gerne.
macht es Sinn?
Also für mich ist innere Kindheilung absolut nur eine Metapher dafür, für eine bestimmte emotionale Entwicklung. Ich glaube nicht, dass es sowas wie ein inneres Kind jetzt wirklich irgendwo gibt, was irgendwo sitzt und sich meldet, sondern es ist eine Metapher dafür, dass es immer wieder Menschen gibt, die sich, ich sage jetzt mal, unangemessen mies fühlen, bezogen auf die Situation, in der sie sind. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber jemand zum Beispiel macht seinen Job echt gut, macht wie jeder Mensch ab und zu mal einen kleinen Fehler und fühlt sich dann bei so einem Fehler extrem schuldig oder schlecht oder wie ein Versager. Oder jemand hat an und für sich stabile, okay, eine Beziehung mit hier und da mal einen Konflikt, wie das so ist. Und dann gibt es einen kleinen Konflikt und die Person hat das Gefühl, ich fühle mich überhaupt nicht geliebt. Also sozusagen übermäßige, übertriebene, ich nenne es dann auch gerne neurotische Reaktionen auf eigentlich ganz normale Dinge. Und diese Gefühle, die in einem gewissen Maß jeder kennt, ja, jeder kennt es, dass irgendwas blöd läuft und man fühlt sich saubeschissen, deswegen kurzfristig hoffentlich nur, obwohl jeder sonst sagen würde, ach komm, lass doch, ist doch nicht so schlimm oder so. Also in einem gewissen Maß kennt es absolut jeder. Es ist ein menschliches Erleben, ja, wir Menschen sind soziale Wesen und kritisieren uns ganz leicht dafür, dass wir was falsch machen in der Gruppe. Ja. In einem gewissen Maß kennt es jeder, aber es gibt Menschen, die darunter echt leiden, echt knabbern und sich dann zum Beispiel nicht trauen, Dinge anzupacken, die eigentlich für sie gut und schön und angemessen wären. Ja. Die sich dann zum Beispiel nicht bewerben auf einen Job, den sie super schaffen könnten, weil sie so das Gefühl haben, ich bin so ein Versager, das geht nicht. Und wenn sozusagen diese neurotischen Gefühle so überhand nehmen, wenn man dann sagt, das ist ein neurotisches Versagensgefühl, das ist aber unangemessen, dann fühlen sich Betroffene da nicht sonderlich gut abgeholt. Es klingt nicht empathisch und hilft nicht viel. Wenn man aber sagt, stattdessen die Metapher vom inneren Kind verwendet und sagt, ey, das ist die kleine Olivia oder die kleine Gitta, die sich noch so schuldig fühlt. Und wenn man dann noch eine Narrativ, eine Story dazu hat, wo das herkommt, was es bei vielen Menschen, nicht bei allen, aber bei vielen auch gibt, ja, das ist die kleine Gitta, die sich so einsam fühlt auf dem Schulhof, weil sie gerade frisch hergezogen ist und keinen kennt oder weil sie immer so angebrüllt wurde von irgendwem oder wie auch immer. Und deren Stimme meldet sich noch und deren Gefühle melden sich noch und das ist doch ganz normal. Ja, dann ist es, dann validiert es erstmal dieses Gefühl, was ich habe. Ich komm mir dann nicht blöd vor, dass ich das habe. Und dann kann ich außerdem bei der inneren Kinderarbeit sehr, sehr schön und elegant und touchy auch therapeutische Techniken einsetzen, die helfen, diese Gefühle zu transformieren. Also ich kann dann zum Beispiel sagen, wir gehen in der Fantasie jetzt zu der kleinen Olivia oder der kleinen Gitta hin und tun in dem fantasierten Bild irgendwas, was diese Gefühle transformiert. Zum Beispiel, dass sie nicht mehr so allein auf dem Schulhof ist, sondern komme ich jetzt und bringe dir eine Freundin mit oder du kommst und bringst mir eine Freundin mit oder so. Und das können sehr, sehr wirkungsvolle Techniken sein, einfach aus diesen Gefühlen, die mich blockieren, rauszukommen. Und das ist für mich innere Kindarbeit. Also was therapeutisch sehr technisch in einer spezifischen Situation, was helfen kann, Gefühlsblockaden zu überwinden, um mein Leben anzugehen.
Ja, zu uns kommen ja in den letzten Wochen, also Monaten, Jahren eigentlich schon immer mehr Interessentinnen, die am Glückshelden-Programm interessiert sind und fragen uns dann per Mail, ob wir auch ihr inneres Kind heilen. Und was sagst du dazu? Woher kommt dieser Trend, dass so viele das wollen? Vielleicht erstmal die Frage.
Wo kommt dieser Trend? Das ist eine große Frage und ich glaube, dass es viele Facetten gibt und dass ich das auch sicherlich teilweise nur oberflächlich betrachte. Es gibt sicherlich viele Verstärkermechanismen, die da nicht sehr hilfreich sind. Ja? Diese Arbeit, also ich habe ja gesagt, für mich ist es was sehr therapeutisch-technisches für Menschen, die wirklich blockiert sind in ihrem Leben. Das kann, für viele Menschen hat es auch was sehr Angenehmes, weil jemand kümmert sich um mich, jemand lässt mich auch ein Stück weit regredieren, lässt mich vielleicht auch mal ein Stück weit aus der Verantwortung raus. Das ist die kleine Gitta, die so fühlt, die muss ich jetzt an die Hand nehmen, für die muss ich so eine mütterliche Rolle einnehmen. Man kann so ein bisschen damit auch Verantwortung abgeben. Mhm. Man erlebt vielleicht von anderen, dass sie dadurch auch viel Aufmerksamkeit kriegen. Also es ist in vielen Fällen schon verbunden mit so Prozessen wie ein Versuch, Verantwortung abzugeben und Aufmerksamkeit zu kriegen. Meines Erachtens ist es überhaupt nicht der Sinn von dieser Arbeit, mhm, in Psychotherapie zum Beispiel. Aber es ist was sich gesellschaftlich einfach ein bisschen verselbstständigt hat. Ja? Dass ich dann bringe ich dir irgendwelche Süßigkeiten mit für deine kleine innere Olivia oder ich. Also das wird so, das wird einfach so auch gesellschaftlich, finde ich, begrüßt. Und natürlich, wenn du dann nur davon hörst, so allgemein, ja, ich meine, du fragst mich jetzt als Therapeutin, die sich viel damit beschäftigt hat, und ich sage dir ganz präzise, das ist hier eine Technik oder so, aber wenn du das jetzt einfach hörst von irgendeiner Freundin, die dann vielleicht davon erzählt, dass es ihr in der Therapie so gut getan hat, dann ist es ja auch eine total schöne Vorstellung. Also ich habe irgendein Leid und dann gehe ich irgendwo hin und jemand heilt dann dieses Leid. Das würde mich, glaube ich, auch ansprechen, wenn ich jetzt nicht mehr darüber wüsste.
Sag mal, wann macht es denn wirklich Sinn, das anzugehen? Weil wir, also Kathi und ich...
Also generell würde ich jedem immer sagen, hier wird überhaupt gar kein inneres Kind geheilt, weil sowieso das innere Kind auch eine Metapher ist. Es gibt auch keine Heilung dafür. Ja, wenn man messen würde, wie gut es funktioniert, dann würde man immer gucken, sind bestimmte Gefühle wie Angst oder Versagen weniger vorhanden. Aber kein Mensch hat je ein inneres Kind gesehen, was dann plötzlich irgendwie 2 Jahre älter geworden ist oder so. Ja, das muss man auch mal irgendwie, manchmal hat man fast das Gefühl, die laufen irgendwo rum. Und dann, ich finde, dass es dann sinnvoll ist, wenn mich wirklich ein Gefühl absolut ausbremst. Also ich will diesen Abschluss machen und ich habe aber dermaßen das Gefühl, dass ich das niemals hinkriege, obwohl alle objektiven Indikatoren dafür sprechen, dass ich es hinkriegen würde.
Ja.
Und dann zu sagen, ich bekämpfe meinen inneren Kritiker und mache meinem inneren Kind Mut und dann muss es aber losgehen sozusagen. In solchen Fällen ist es sinnvoll. Einfach nur als Selbstzweck, weil ich mich manchmal nicht wohlfühle oder weil ich mich mal überlastet fühle, dann ist es sicherlich gut zu schauen, was kann ich für mich tun, wie kann ich für mich Ausgleich finden, gerade Mütter, die heute ja auch vielen Ansprüchen ausgesetzt sind, wahnsinnig ängstlich auch gemacht werden durch alle möglichen Überwachungstechniken, die es für Kinder gibt und so weiter, wo du das Gefühl hast, wenn du jetzt nicht dein Kind permanent monitorst dann und überall hinbringst und abholst, dann wird es vergewaltigt und umgebracht oder sowas Blödsinn ist, aber das wird ja total suggeriert. Ja? Gerade, dass Mütter oft super strapaziert sind und sich erschöpft fühlen und kaputt fühlen und so weiter, das finde ich logisch und ich habe großen Respekt vor ihrem Einsatz und vor dem, was sie schaffen. Aber da kannst du auch oft arbeiten mit sowas wie, was tue ich für mich, wo brauche ich Pause, wo kann ich Entlastung haben, wo kann ich vielleicht irgendwas mal nicht so perfekt machen. Ich muss nicht immer das innere Kind bemühen, wenn es mir mal nicht gut geht.
Ja, also es gibt das praktisch schon, habe ich das richtig verstanden, man muss eigentlich im Leben wirklich, also wenn es richtig schwer ist, wirklich das Leben zu leben, im Alltag und man eingeschränkt, Einschränkungen erlebt. Ja. So, und du sagst auch in deinem Buch, sprichst du von dem Krankheitswert, glaube ich.
Genau.
Dann macht es Sinn.
Genau.
Und wenn man einfach irgendwie...
Und die Einschränkungen müssen auch zu tun haben eben mit sowas wie Versagensgefühlen, Schuldgefühlen. Also wir sehen auch in der Therapie immer mehr Menschen, die sagen, ja, ich habe total Schwierigkeiten, irgendwie dies und jenes zu erledigen. Zum Beispiel die Steuererklärung, ja, das ist einfach, ich habe da so negative Gefühle. Ja, nee, kein Witz.
Ja?
Und jetzt kommst du, okay. Kannst du jetzt bitte irgendwie, ich ertrage das nicht, ich kriege das nicht hin. Ich glaube, ich habe eine ADHS, mache jetzt was gegen meine ADHS oder so. Da würde ich einen Teufel tun, innere Kinderarbeit zu machen, sondern zu sagen, ja, such is life. Bestenfalls kannst du dann mit dem undisziplinierten Kind arbeiten, aber das brauchst du, die Metapher brauchst du auch nicht, dann kannst du auch sagen, so ist es ja, man muss Dinge tun, auf die man keinen Bock hat. Ich auch, die auch.
Also es muss ein bisschen wehtun, also das Leben muss wehtun, dann kann man mit der Arbeit sprechen. Und
eben im Sinne von so einem vulnerablen Schmerz und nicht nur im Sinne, wie es uns allen wehtut, dass es überhaupt keinen Spaß macht zum Beispiel.
Ja, Ja, also der Unterschied ist mir total wichtig, weil wir reden ja, das haben wir auch im Vorgespräch ja besprochen, viel über unsere Gefühle und Befindlichkeiten. Du unterscheidest auch in dem Buch zwischen Bedürfnisse und Befindlichkeiten, bringst da auch deine Freundin, glaube ich, aus der Wildnispädagogik. Finde ich total spannend, immer wieder rein. Wir müssen da irgendwie unterscheiden zwischen Befindlichkeit und Bedürfnis,
Ja,
Schmerz.
das ist ganz spannend, weil die in der Wildnispädagogik, ich meine, das hast du natürlich in total vielen Ansätzen, ob du jetzt ins Fitnessstudio gehst oder in irgendein Training oder wo, dass du immer wieder so das Thema hast, um sich zu entwickeln, muss man aus der Komfortzone raus und es tut auch mal weh. Und genau da würde man eben nicht sagen, oh, dein inneres Kind hat jetzt keine Lust und jetzt so weiter, sondern ja, so ist es halt. Und in der Wildnispädagogik ist es halt, die haben da so viele Möglichkeiten. Ja, da regnet es und du hast kalt nasse Füße und das ist alles irgendwie total doof. Aber heulen bringt einfach nichts, ja, weil du hast dich jetzt dafür entschieden, diesen Wochenendkurs zu machen. Da haben die ja extrem gute, sag mal, Anlässe, um genau dieses. Und was mache ich dann? Sitze ich dann da und mache Mimimi? Wo ich
Ja.
eigentlich sagen sollte, Chaka, was mache ich jetzt das Beste aus meinen nassen Füßen? Das finde ich sehr witzig. Das ist sehr straightforward in der Wildnispädagogik.
Ja, und das reduziert alles so auf so die
Was ist jetzt wirklich wichtig?
wichtigsten. Ja, das
Und
finde ich so
alle sind
schön.
genervt, wenn du jetzt rumheulst. Also ist es jetzt einfach keine vernünftige Option.
Ja, ich finde das total spannend, was sie macht.
Ja,
Also
ich auch.
überlegt das auch mal zu machen, weil es einfach so. Schweigekloster oder Wildnispädagogik? Eher Wildnispädagogik.
Ich wäre auch für Wildnispädagogik.
Ja, total. Sag mal, und noch eine Frage, die immer wieder kommt, weil also wir erleben auch, wir sind jetzt 5 Jahre praktisch mit Müttern unterwegs, und sehen dann auch andere Angebote, die anbieten, zum Beispiel in 4 bis 6 Wochen das innere Kind zu heilen mit einem Online-Programm. Hast du da noch einen Tipp, wie lange dauert es denn, wenn ich wirklich ein Problem habe, einen Schmerz, kann mein Leben so nicht weiterleben und fange jetzt an, meine inneren Kinder oder was auch immer da anzuschauen und in die Heilung zu gehen? Wie lange dauert es realistisch?
Ja, als Psychotherapeutin muss ich dazu sagen, das hängt sozusagen, wir haben immer so ein, sozusagen einen Film laufen, wo wir uns überlegen, hat jemand jetzt eine schwere psychische Störung? Ja, wenn jetzt jemand wirklich eine schwere psychische Störung hat, sagen wir mal eine Borderline-Störung mit einer Essstörung und massiven Drogenproblemen oder so, dann klammern wir das jetzt mal aus. Ja, weil das braucht natürlich seine Zeit und alle möglichen Konzepte und kannst du auch nicht mit innerer Kindheilung mal eben so alles gut machen. Aber wenn wir von Menschen sprechen, die vielleicht, wenn man es jetzt psychotherapeutisch sehen würde, durchaus ein paar depressive Symptome auch mal haben oder übermäßig ängstlich sind, aber jetzt nicht durch ausgeprägte schwere psychische Erkrankungen auffallen, ja, sondern im Prinzip die üblichen Schwierigkeiten im Leben mit einer gewissen Symptomatik, wie wir es alle mal haben, ja, dass man da auch mal nicht schlafen kann, viel grübelt, sich freudlos fühlt, sich das Gefühl hat, auch keiner kann mich leiden und das muss man jetzt echt überwinden, meine Freundin anzurufen oder so, diese Zustände, die wir alle kennen. Da würde ich sagen, wenn ich es ernsthaft angehe, ja, und wirklich sage, okay, ich will mich jetzt mit diesem Gefühl vielleicht mal beschäftigen, mal gucken, was steckt da dahinter, um das auch für mich ein Stück weit zu verstehen oder abzuhaken oder mit so einer Metapher wie einer Vorstellung, dass ich jetzt meinetwegen die innere kleine Gitta abhole und dafür sorge, dass ihr besser geht. Und dann starte ich aber durch und nehme auch wirklich Dinge in die Hand und gehe nach draußen und gehe ins Leben. Dann ist es tatsächlich eine Sache von ein paar Wochen. Also ich bin überzeugt, dass ich Menschen, wenn sie wirklich sagen, ich will es angehen und ich will auch aktiv werden, eben für mich und für mein Leben. Wenn ich na natürlich so eine Haltung habe, zu sagen, irgendwie muss ich mich jetzt aufs Sofa setzen, mein inneres Kind heilen und kann da erst wieder aufstehen, wenn es geheilt ist, dann wird es nie geheilt werden. Weil es geht immer darum, aus seinem Leben das Beste zu machen. Ultimativ bin ich dann glücklich, wenn ich mein Leben lebe, wenn ich meine Werte lebe, wenn ich Beziehungen habe, mit denen ich zufrieden bin, wenn ich mit Menschen lache, wenn ich was tue, was sinnhaft ist. Und dazu muss ich immer raus ins Leben, und mein inneres Kind halt auch irgendwie wegpacken. Und auch einfach verstehen, es ist eine Metapher. Es ist nicht wirklich, dass ich da immer so eine kleine Gitter hinter mir herzerren muss, der es ganz schlecht geht, sondern es ist eine Metapher für mein emotionales Erleben.
Ja, total spannend. Ich merke gerade so persönlich, dass ich dass ich gerade auch sehr gestärkt bin darin, was wir bei Glücksheldin tun, weil du ja auch so diese lebenspraktischen Resilienzschlüssel, die du ja auch in dein Buch bringst, beziehungsweise du nennst es Haltungsbasics, dass das eigentlich das ist, mit dem wir das uns allen helfen kann. Und da habe ich auch noch eine Frage dazu. Denn viele Mamas bei uns im Programm oder auch Interessentinnen fühlen sich ja permanent fremdgesteuert und verlieren sich in dem, was es in der Wildnis nicht so gibt, in diesen tausenden To-Dos, Gedanken, Sorgen um die Kinder. Und die wissen manchmal auch gar nicht mehr, wer sie eigentlich sind. Sie wissen nicht mehr, was sie glücklich macht. Das erleben wir so. Was können denn diese Frauen aus deiner Sicht jetzt tun, um wieder ins Gestalten zu kommen?
Gute Frage. Und also ich erlebe das auch, dass Mütter unheimlich vielen Anforderungen ausgesetzt sind. Ich bin immer beeindruckt, ich habe Kinder, die sind jetzt in ihren 20ern. Das heißt, ich war vor ein paar 20 Jahren schwanger. Und damals war man, ich sage es mal so blöd, klingt so ein bisschen wie früher, war alles besser. Aber damals war man schwanger, ja, und dann hat man keinen rohen Fisch gegessen und ist ab und zu zur Vorsorge gegangen. Und so weit, so gut, ja. Und heute geht es ja schon in der Schwangerschaft los. Die haben ohne Witz, die haben zwei DIN A4 Seiten Listen, was sie nicht essen dürfen, wo ich
Habe ich auch
zwei
gehört.
oder drei Sachen hatte. Die machen alle diese, selbst die schlankesten, gesündesten Frauen ohne irgendeinen Risikofaktor machen diese Glukoseintoleranztests, wo sie irgendwie massenhaft Zucker trinken, um zu gucken, ob es irgendwelche Risikofaktoren gibt. Also schon die Schwangerschaft wird zu einem Fulltime-Job, auf was du alles achten musst. Und es geht dann ja auch weiter mit den Kindern. Also weil was heute bei Kindern dann auch an Anforderungen an von was weiß ich, welcher Marke für den Fahrradhelm über diese ganzen Monitoringprogramme und diese ganzen Ängste, was mit dem Kind passieren kann und so. Also wenn ich mir das vorstelle, denke ich, mein Gott, ja, also so dieses, wie wir das vor 25 Jahren gemacht haben, das ist ja heute alles total anders. Ich glaube, also ich komme mir jetzt so ein bisschen stammtischmäßig vor, wirklich, ja. Vielleicht mal eine Frau zu fragen, die 30 Jahre älter ist und zu fragen, wie habt ihr das denn gemacht? Und wenn die dann sagt, du, wir haben das alles vielleicht auch gar nicht so ernst genommen und die Kinder manchmal laufen lassen und Chinesisch im Kindergarten war damals einfach überhaupt keine Frage und aus den jungen Leuten ist ja auch was geworden. Versuchen, glaube ich, aber das ist jetzt überhaupt nicht psychotherapeutisch, ja, sondern ein bisschen Abstand zu kriegen von diesen verrückten Anforderungen, die es gibt. Und ich glaube, dass da ein historischer Vergleich helfen kann. Weil was soll meine Kollegin mit den zwei DIN A4 Seiten, was sie nicht essen darf, wie soll die da jetzt? Und ich sage so, hä, wieso roher Fisch anfangen? Ist doch egal. So, und ich glaube, Camembert oder irgendwas, irgend noch ein Rohkäse war auch irgendwie, war schon immer klar,
Das
das
ist
böse
Wahnsinn,
Tier.
ja. War bei mir auch noch nicht übrigens, vor 12 Jahren. Also,
Aber die auch
das
noch
glaube
nicht.
ich
Ja,
gar.
das ist krass, wie sich das entwickelt hat, ne? Also erstmal zu
Ja.
versuchen, ein bisschen davon auch Abstand zu kriegen, was ich glaube, was wirklich eine Herausforderung ist, ja, weil man dann ja womöglich auch das Gefühl hat,
Ja.
man macht was falsch. Und dann, aber mit ein bisschen mehr Abstand, hat man einfach mehr so einen gewissen Raum und so Luft zu atmen, sich einfach zu fragen, was ist mir denn wichtig? Und dann, glaube ich, ist es praktisch durchaus eben ganz gut möglich, das umzusetzen, ja, zu sagen, eigentlich war mir Musik immer wichtig oder Sport. Die meisten haben ja auch einen Partner, wo man sich die Kinderbetreuung in einem gewissen Sinne teilen kann. Aber ich glaube, wenn man so ein bisschen Luft hat, dann sich halt wirklich zu fragen, wenn ich jetzt nächstes Jahr sterben würde, was wäre wirklich jämmerlich, dass ich es dieses Jahr gar nicht gemacht habe? Also so diese ganz berührenden Szenarien sind ja oft die, wo einem dann schlagartig wieder auch klar wird, was einem wichtig ist. Und ich glaube, das
Total.
Potenzial, dass man spürt, was einem wichtig ist und wer man ist, das ist da.
Finde ich total stark, gerade, dass du das sagst. Das haben wir genauso gerade in unserem Folgeprogramm vom Glückszellenprogramm, das wir jetzt gerade starten, gebracht. Dieses Bild der 80-jährigen
Ja,
Gitta oder
genau.
Olivia, die da so sitzt am Fenster. Dann habe ich lange gesucht, bis ich so eine zufriedene 80-Jährige gefunden habe, übrigens als Bild, die dann so aus dem Fenster schaut. Und dann denke ich mir, wie fühle ich mich mit 80? Ich schaue an meinem 80. Geburtstag auf meine Lieben, die da sind, die zeigen mir Fotos, erzählen Geschichten über mich. Wie sollen diese Geschichten was sollen die erzählen? Ja, sollen die erzählen, dass ich super immer jeden Tag alles abgestaubt habe und da nie ein Staubkörnchen war und dass die Hausaufgaben immer fertig waren?
Ja.
Jeden Tag und dass die Note in der dritten Klasse im Halbjahreszeugnis in Mathe dann doch eine 2,4 war? Ja. Oder ist es, ja, aber es ist so. Ist es, ja. Oder ist es, dass ich lachen konnte mit meinen Kindern?
Ja.
Dass ich zugehört habe, dass ich auch manchmal gemotzt habe, weißt du noch, Mama, wie du da so gemotzt hast, wenn wir XY gemacht haben?
Ja.
Dass du so authentisch warst, dass du auch mal gesagt hast, nein, das wollen wir nicht. Also was will ich, dass die über mich erzählen? Das finde ich so.
Ja, total. Und dieses Bild zum Beispiel, ich habe es jetzt noch ein bisschen verschärft mit, wenn ich nächstes Jahr sterben würde. Mhm. Dieses Bild, das können Menschen, ja, wenn sie sich
reduzieren,
auf die Zeit nehmen, spüren, wer bin ich eigentlich?
Ja, oh, ich habe Gänsehaut, ja. Das ist so.
Schön.
Ich kann es auch wirklich nur empfehlen. Manche fragen mich auch, ich spiele Klavier unheimlich viel. So viel wie noch nie mit den drei Kindern in Jahren, wo viele sagen, sie haben keine Zeit und mich macht das so glücklich und ich glaube, ich bin dadurch eine bessere Mutter, als ich sonst wäre.
Und du lebst auch deinen Kindern was vor, was unfassbar wichtig ist, ja? Dass man Werte haben kann, dass man für Dinge brennen kann, dass man Dinge liebt, dass es einen glücklich macht, Dinge zu tun, die man liebt. Es ist doch so eine wichtige Lektion.
Ja. Und im Umkehrschluss, und da komme ich auch her, dieses Hasten, dieses immer alles machen. Dieses Abliefern, Leisten, Abhaken, hast du schon, müssen wir noch. Ich glaube, da müssen wir auch ein Stück weit rauskommen und auch mal Dinge liegen lassen dürfen.
Ja.
Oder was meinst du dazu?
Absolut. Und ich habe dazu auch eine Heuristik, wie man das unterscheiden kann. Mhm. Nämlich, welche Dinge man machen muss, wirklich machen muss. Und das sind... Man muss die Dinge machen, so auf der Pflichtseite, wo man richtig Ärger bekäme, wenn man sie nicht macht. Also wenn du zum Beispiel die Einzugsermächtigung für deine Miete nicht abschickst, dann kriegst du richtig Ärger. Also das musst du machen, ja, da gibt es keine zwei Meinungen. Und man muss die Dinge machen, die einen glücklich machen.
Ja.
Und ist immer alles, wo es keinen Ärger gibt, keinen großen, wenn man es nicht macht und wo es einem eigentlich emotional nicht groß berührt, das ist alles und alles Kandidaten für erstmal liegen lassen.
Ja, und dann wollen wir natürlich wieder, also ich glaube, das Problem ist, dass wir oft in so ein Extrem kommen, dass wir nicht die Prokrastinierer werden wollen, die alles immer nicht machen, verschieben. Das ist aber ja ein Extrem. Und das andere ist, alles immer sofort machen.
Und ich glaube, das geht ja nicht. Das geht einfach nicht. Und es geht auch nirgends im Leben. Also wenn du Mutter bist und ein kleines Familienunternehmen managst, dann hast du das natürlich extrem, aber es geht ja auch sonst nirgends. Also jetzt im Job, weil ich nicht alles machen würde, was irgendjemand will, dass ich mache.
Es geht auch bei dir nicht mit älteren Kindern. Gut zu wissen. Ja. Nee, es ist im Prinzip eine Illusion, von der wir uns verabschieden können. Und auch oft ohne das innere Kind zu heilen. Können wir ja mal so festzuhalten.
Also solange es darum geht, dass ich letztendlich entscheide, was ich mache, dass ich mich überwinden muss, was zu tun, worauf ich keinen Bock habe oder dass ich damit zurechtkommen muss, dass es jetzt irgendjemand vielleicht nicht so toll ist, dass ich gerade das, was die Person sich gerne gewünscht hätte, liegen lasse, das sind alles ganz normale negative Gefühle und da brauche ich absolut kein inneres Kind beteiligt haben.
Ja, spannend. Was ist denn dein Lieblingstool aus deinem Buch? Du hast ja so viele Tools, die einem helfen, auch rauszugehen, sich zu überwinden, in gute Routinen mit Sport und so reinzukommen, um glücklicher zu sein. Was ist da dein Lieblingstool?
Ich glaube, mit diesem mach einfach und mach Sport und geh joggen und geh snowboarden und so weiter, da gehe ich Leuten ja auch manchmal ein bisschen auf den Wecker. Tatsächlich, meine ultimative psychologische und psychotherapeutische Lieblingstechnik, sowohl für mich selbst als auch für Klientinnen und Patientinnen, ist das Hilfs-Ich. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Also wenn ich was machen will, wovor ich Angst habe, zum Beispiel, wenn ich ein Gespräch führen will, vor dem ich Angst habe, oder wenn ich eine Sache, also bei mir sind es oft so diese Sachen wie Sport, Snowboard fahren oder so, wenn ich was unbedingt machen will, aber ich habe halt total Schiss davor, dass ich mir dann vorstelle, eine Figur, bei mir sind es ein paar Freundinnen, so je nach Situation sind es ein bisschen so verschiedene Freundinnen, dass ich mir vorstelle, wie würde die das angehen? Und das muss eine Person sein, mit der ich mich identifizieren kann, die ich mag, die ich gut finde. Ja, also es darf jetzt nicht so sein, dass ich denke, Okay, irgendjemand würde das jetzt hier locker vom Tisch wischen, aber eigentlich finde ich das ein Arschloch und so will ich gar nicht sein. Also sowas darf, kann man nicht als hilflich nehmen, sondern es müssen Personen sein, wo man sagt, das finde ich eigentlich gut so, wie die das macht und ich würde es auch gerne mehr so können. Und dann stelle ich mir dies vor, dass diese Person mich in irgendeiner Form begleitet oder dass ich die bin. Also beim Snowboarden habe ich zum Beispiel so eine Freundin, die halt mutiger ist und irgendwie ein bisschen unerschrockener, aber mit der ich mich auch noch identifizieren kann. Also die jetzt nicht so eine Sportskanone ist, dass ich da sowieso nie hinkomme. Und dann stelle ich mir vor, ich bin sie jetzt. Oder wenn ich in eine Situation reingehe, kann ich mir vorstellen, diese Person steht neben mir und unterstützt mich in irgendeiner Form. Das finde ich eine wahnsinnig hilfreiche Technik, die tatsächlich in keinem Therapielehrbuch steht, außer in meinem,
Ja,
aber die ich
toll.
mega wirksam finde.
Ja, wir machen das mit dem inneren Vorstand, wo wir dann den Teilnehmerinnen sagen, wer ist eben, wie du gesagt hast, da ist dann Pippi Langstrumpf bei mir früher dabei gewesen.
Ja, super.
Eine sehr gute Freundin. Also auch so Personen, die ich wirklich dann befragen kann, wie du schon sagst, was würden die denn tun jetzt in der Situation, ja?
Genau, das kann auch eine Möglichkeit sein, dann sich zu überlegen, wie würde die antworten oder ich könnte sie fragen, ich könnte mir ihr innerlich das schildern und mir vorstellen, was sie antwortet, genau.
Ja,
Das sind
total.
ja Ressourcen von mir. Also das ist ja diese Fantasie, diese Imagination hilft mir ja genau wie Fantasiebilder mit dem inneren Kind oder so. Hilft mir sozusagen meine eigenen Ressourcen, die ich in dieser Hinsicht habe, die aber verschüttet sind oder die ich mir nicht zutraue oder so, die freizusetzen. Und nachher so gut Snowboard fahren werde ich halt so gut, wie ich das dann maximal hinkriege. Ich werde deswegen nicht, vielleicht nicht so toll Snowboard fahren wie die, aber ich werde nicht mehr so Angst haben und ich werde erste Schritte machen und mit der Zeit auf jeden Fall ein bisschen besser.
Ja, weil du auch weißt, es ist möglich, weil es macht ja die auch und die schafft's ja.
Ja.
Und was ich auch so spannend finde, es wird ja noch mal ganz kurz zurück auf das innere Kind. Ganz oft das innere Kind assoziiert mit dem Vulnerablen, also mit dem verletzten inneren Kind, das traurig ist, das wütend ist, das nicht mit muss
Nur,
sein.
ja, nur, immer ist
Nur.
alles negativ, schrecklich.
Aber es
Dabei sind
gibt ja auch
Kinder,
noch,
wenn du sie anschaust, oft
ja.
super happy.
Ja, total. Es gibt ja auch noch das fröhliche innere Kind in mir. Das kann ich
Ja.
auch mal befragen. Was hätte denn die Olivia vor 35 Jahren gemacht? Und dann
Finde ich jetzt
habe ich
auch.
vielleicht ein Foto, wo ich die freche Olivia da sitzen sehe, die nie eine Unterhose unterm Röckchen anziehen wollte. Und da ihre Mutter zur Weißglut gebracht habe und einfach da auch voll wild war, ja. Die
Ja.
kann ich auch mal befragen.
Cool,
Gut,
ja.
das ist jetzt ein
Ne?
sehr
Eine sehr gute
spezielles
Extension, eine
Beispiel.
Ausweitung von dieser Technik.
Also heute denke ich darüber anders, aber da gibt es bestimmt Facetten, die ich noch mir wieder hochholen kann, als so innere oder also, wie hast du gesagt?
Ich
Hilfs-Ich.
nenne es immer Hilfs-Ich. Also das ist, glaube ich, ein psychodynamischer Begriff, das Hilfs-Ich. So das Übergangsobjekt. Das sind so Dinge, die mir helfen, quasi mich zu dem Ich zu entwickeln, was ich eigentlich sein will.
Ja. Wow. Vielen Dank, Gitta, für deine ganzen. Also ich fand es so spannend. Mein Ziel war wirklich heute mal auch wirklich zu klären und ein bisschen Klärung zu finden. Wann suche ich mir Hilfe in der Therapie? Wann wann lese ich dein Buch? Wann komme ich ins Glücksheldenprogramm? Was kann mir helfen? Was brauche ich? Wo können dich denn jetzt unsere Hörerinnen finden?
Oh, also Sie können mich vor allem online finden, eigentlich nur noch online. Ich habe eine Website, die ich so ein bisschen mäßig pflege, ehrlich gesagt. Und ich gebe immer mal wieder, ich mache Vorträge und tatsächlich schreibe ich recht viele Bücher. Also wahrscheinlich kann man mich am ehesten über
Super,
meine
ja.
Medien finden. Ich habe keine Praxis oder sowas, dadurch, dass ich angestellt bin und digitale Therapien entwickle als Hauptjob.
Ja.
Kann man mich sozusagen immer nur in meinen Produkten finden.
Aber das findet man auch auf deiner Website und dann verlinke ich
Ja,
dir einfach, würde ich sagen.
cool.
Deine Bücher verlinke ich auch auf jeden Fall und
Dankeschön.
ja, vielen Dank für das tolle Gespräch.
Ich danke dir, hat Spaß gemacht.
Ich fühle mich nach diesem Interview sehr gestärkt, das habe ich auch Gitta noch im Anschluss gesagt. Denn es ist ja schon immer mal wieder die Frage da, macht es Sinn, auch tiefer zu graben, noch weiter in die Therapiekiste zu greifen und da irgendwie tiefschürfender das innere Kind oder was auch immer zu heilen. Und ich bin jetzt wieder, war ich davor auch schon, aber noch mehr überzeugt, dass wir bei Glückszellen genau das Richtige machen. Wenn du Lust hast, dann steig noch ein. Am 15.05. um 22 Uhr ist dann Schluss, aber vorher kannst du dich noch anmelden fürs Glückszellenprogramm. damit dich der nächste Wutanfall deines Kindes oder die anderen Krisen im Leben nicht mehr aus der Bahn werfen und du jetzt schon dein Leben als Mama genießen kannst. Das wäre doch so schön und es geht. Ich wünsche dir jetzt einen gelassenen Tag mit hoffentlich ein paar kleinen Glücksmomenten für dich und freue mich, wenn wir uns bald im Glückshelden-Programm sehen. Deine Olivia von Glückshelden.